Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs steht die Friedensbewegung, auch die christliche, in der Kritik. Pazifisten haben es schwer, ihre Positionen Frieden schaffen ohne Waffen zu verteidigen, wenn der Ruf nach Panzern und Raketen für die Ukraine immer lauter wird. Von fehlender Empathie für die Opfer in der Ukraine ist die Rede und von Realitätsferne. Inzwischen gibt es auch innerhalb der christlichen Strömungen der Friedensbewegung Zweifel an den streng pazifistischen Vorstellungen. Auch dort wird die Frage diskutiert, wann ein Land seine Freiheit und die Bevölkerung mit Waffen verteidigen sollte. Burkhard Schäfers fasst den Stand der Debatte um eine mögliche Neuausrichtung der christlichen Friedensethik zusammen.
Eigentlich sollten zurzeit 7 Freiwillige für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der Ukraine sein, NS-Überlebende unterstützen und in der Sozial- oder Bildungsarbeit helfen. Aber wegen des Krieges ist der Friedensdienst ausgesetzt. Auch andere christliche Initiativen sind an ihrem Kern getroffen.
Krieg ist kein gutes Mittel, um Konflikte auszutragen. Es zerstört die Menschen, es zerstört die Landschaft, es zerstört die Umwelt, es zerstört, einfach zerstört man. Von daher würde ich sagen, ja, Christen sollten Pazifistinnen sein.
Julika Koch ist im Vorstand der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Die Gruppierung tritt für persönlichen Gewaltverzicht ein.
Ein Thema, was ich wichtig finde, auch jetzt im Blick zu behalten und was ganz kritisch natürlich ist für die vor allen Dingen Männer, aber auch Frauen in der Ukraine, in Belarus und in Russland. Und es ist notwendig, dass Menschen, die sich entscheiden, nicht in Waffenhandlungen, militärische Handlungen eingreifen zu wollen selber, wann immer sie zu dieser Entscheidung kommen, dass sie die Möglichkeit haben, das zu verweigern.
Jahrzehntelang schien Krieg in Europa weit weg zu sein. Vor diesem Erfahrungshorizont entwickelte die Friedensbewegung ihre Position. Die hieß oft, Waffengewalt grundsätzlich abzulehnen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist dieses Leitbild ins Wanken geraten. Wenn Panzer durch Dörfer rollen, Wohnhäuser beschossen und Familien getötet werden, ist es dann nicht geboten, sich dem Angreifer entgegenzustellen? Die evangelische Friedensaktivistin Julika Koch sagt,
ja, die Frage, wie Sie sich entgegenstellen. Stellen Sie sich denen entgegen mit der Panzerfaust oder stellen Sie sich ihnen entgegen als eine Gruppe von Menschen? Und das ist ein hohes Risiko, wenn ich mich in diese ungleiche Position begebe, wenn jemand da ist, der Instrumente hat, die absolut zerstörerisch sind. Und ich riskiere mein Leben, wenn ich das tue.
Hier die unbedingte Gewaltfreiheit. Da das Recht auf militärische Selbstverteidigung. Es ist eine schwierige Abwägung. Vor allem in der Frage, ob Deutschland und andere Staaten der Ukraine sogenannte schwere Waffen liefern sollen. Der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche, Friedrich Kramer, lehnt dies ab, weil er eine weitere Eskalation befürchtet. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hingegen befürwortet Waffenlieferungen und begründet das mit dem Recht der Ukraine, sich zu verteidigen. Die christliche Friedensethik hinterfragt ihre bisherigen Paradigmen. Pazifismus sei nicht gleichzusetzen mit Wehrlosigkeit, sagt Markus Vogt, Professor für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Freiheit darf verteidigt werden als Selbstverteidigung. Sie muss verteidigt werden. Ich glaube, es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn wir jetzt nichts tun gegenüber der Ukraine. Also wir gewissermaßen dürfen nicht einfach zuschauen, wenn unsere Geschwister, wenn wir vom Prinzip der Menschheitsfamilie ausgehen, wenn so unsere Geschwister hingeschlachtet, gemordet werden, das hat die Dimension eines Genozids.
Papst Franziskus hatte in seiner Enzyklika Fratelli Tutti aus dem Jahr 2020 Krieg als, Zitat, falsche Antwort zur Lösung von Problemen bezeichnet. Sozialethiker Vogt widerspricht.
Angesichts der massiven Aggression bedeutet, keine Waffen zu haben und keine Waffen zu liefern, das ukrainische Volk dem genozidartigen Vernichtung auszusetzen. Und das, glaube ich, widerspricht dem Standard, der beispielsweise Johannes Paul II. Sehr deutlich gesetzt hat mit humanitärer Intervention. Angesichts von Ruanda, angesichts des Balkankrieges, wo gesagt wird, wir können nicht einfach passiv zuschauen. Es gibt nicht nur, du sollst nicht töten, sondern man kann auch interpretieren, du sollst nicht töten lassen.
Der katholische Theologe arbeitet seit vielen Jahren mit Wissenschaftlern in der Ukraine zusammen. Er sieht eine Mitverantwortung westlicher Staaten für den Krieg. Diese hätten nach dem Ende des Kalten Krieges zu wenig dazu beigetragen, in den postkommunistischen Ländern ein friedliches System aufzubauen. Auch die christlichen Konfessionen seien nicht ausreichend im Dialog gewesen.
Wir hätten viel intensiver, offener auf die orthodoxe Kirche zugehen sollen, aber durchaus selbstbewusst nicht auf dem Nenner gewissermaßen, wir sind alle gegen die moderne Gesellschaft, sondern durchaus da offensiv auch eine Wertschätzung von Pluralität, von Demokratie, von Menschenrechten einfordern auf den Dialogprozessen. Da gab es manche Ambivalenzen und Unklarheiten auch von katholischer Seite.
Eine treibende Kraft sieht Markus Vogt im Moskauer Patriarchen Kyrill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Er wolle Kiew ins russische Staatsgebilde hineinzwingen. Die ukrainische Hauptstadt als Zentrum der russischen Orthodoxie habe für Kyrill einen hohen Symbolwert.
Für mich ist es ein Tiefpunkt der Christentumsgeschichte, die Art und Weise, wie Kyrill den Krieg legitimiert hat, ja gleich Anfang März, als einen metaphysischen Kampf zur Verteidigung der orthodoxen Welt und der orthodoxen Werte gegen die Dekadenz des Westens. Und das ist schon 2001 in der Sozialdoktrin der russischen Kirche sehr stark eine Diffamierung der Menschenrechte als vermeintlich eben achristliche Kultur. Da hätten wir intensiver im Dialog sein müssen. Auch wäre es wichtig gewesen, dass innerhalb der orthodoxen Welt mehr Pluralität möglich ist.
Die russische Propaganda verstärke das geschlossene, religiös aufgeladene Weltbild. Putins Informationskrieg verschaffe dem Präsidenten eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. Hier sollten zivile Widerstandsgruppen gestärkt und Informationen entgegengesetzt werden, sagt Markus Vogt.
Der Bruch, den wir ja haben, der wird auch dadurch so schwer bearbeitbar, rational bearbeitbar, weil er religiös, mythisch unterlegt ist. Und quasi diese Deutung der verschiedenen Konfliktlinien, die es natürlicherweise gibt, die wäre nicht vermeidbar gewesen. Aber die Pauschalisierung des Konfliktes der Westen gegen den Osten, die russische Kultur und slawische Identität gegen die europäische Identität, die europäischen Werte, diese holzschnittartige Pauschalisierung, die wäre so nicht möglich, wenn die nicht auch religiös unterlegt worden wäre.
Der Sozialethiker fordert religiöse Aufklärung, damit sich möglichst viele orthodoxe Gläubige von Patriarch Kyrill emanzipierten.
In der orthodoxen Kirche, auch in Russland, gibt es viel Widerstand gegen Kyrill. Was mir Freunde aus der Ukraine sagen, also dass sich Glaube nicht einfach rein autoritär kontrollieren lässt. Das ist ein gewisses Potenzial, was es zu nutzen gilt, was es auszubauen gilt. Und da gilt es, bessere Informationspolitik zu betreiben.
Solange gekämpft wird, ist es schwierig, friedensethische Abwägungen zu treffen. Christliche Überlegungen zum sogenannten gerechten Frieden sehen Gegengewalt als letztes Mittel vor, um Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Julika Koch, Referentin für Friedensbildung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, sagt:
Wir sind immer in der Gefahr, in eine Spirale der Gewalt zu kommen. Das, worum es gehen muss, ist, da eben nicht rein zu geraten. Und dazu braucht es immer wieder den Schritt zurück und nicht in die Situation zu kommen, aus dem Affekt heraus zu handeln.
Koch setzt auf diplomatische Anstrengungen, um den Krieg zu beenden. Dafür seien vertrauliche Kanäle abseits der Öffentlichkeit notwendig, möglicherweise auch mit Hilfe christlicher Initiativen.
Ich habe keine Ahnung, ob die Quäker zum Beispiel schon an irgendwelchen Stellen aktiv sind oder Sant'Egidio oder andere religiöse Gruppierungen, die sich engagieren und die auch anerkannt sind als Friedensmacherinnen.
Einen entscheidenden nächsten Schritt betont der Münchner Sozialethiker Markus Vogt. Wichtig sei die Konfliktnachsorge, um künftiger Gewalt vorzubeugen.
Oft ist das Ende des Konfliktes der Anfang des nächsten Konfliktes, wenn keine Versöhnung stattfindet. Ein Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, da hat Benedikt XV. Bereits 1920 sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass die Unversöhntheit nach dem Ersten Weltkrieg und die Dominanzpolitik der Siegermächte danach der Anfang eines weiteren Konfliktes sein kann.
Wann wieder Freiwillige der Aktion Sühnezeichen zum Friedensdienst in die Ukraine können, ist nicht absehbar. Fachleute weisen darauf hin, dass Investitionen ins Militär nicht zulasten der Entwicklungszusammenarbeit gehen dürften.
Die christliche Friedensethik ringt um eine Neuausrichtung. Burkhard Schäfers fasste den Stand der Debatte zusammen.